Vor einigen Tagen fragte ich einige Jungen und Mädchen auf der Straße, was fällt euch ein, wenn ihr das Wort Sünde hört? Hier sind einige Antworten.
Ja, also praktisch ein Vergehen an Gott, also weil Gott gesagt hat, man soll nicht sündigen.
Ja, Sünde ist, wenn einer etwas falsch macht oder jemand umbringt oder so. Das jetzt, wie sie schon sagte, umbringen oder was Böses tut.
Danach zu urteilen wäre Sünde, wenn man einen umbringt, oder wenigstens es ist die schlimmste Sünde. Und umgebracht habt ihr noch keine, nicht wahr? Und wenn man versucht, so viel wie möglich das Gute zu tun, muss doch Gott im Großen und Ganzen mit uns zufrieden sein, so denken wenigstens viele. Ja, man richtet sich sogar manchmal nach dem Grundsatz, tue Recht und scheue niemand. Schon der verstorbene Jugendpfarrer Wilhelm Busch konnte sich über diesen Satz unwahrscheinlich aufregen. In einem seiner Bücher schreibt er sein eigenes Erlebnis.
Wie oft erlebte ich, dass mir einer, dem ich von Jesus erzählte, freundlich abwinkte und überlegend sagte, »Wissen Sie, ich halte mich an die Religion, die schon mein Vater hatte, und die heißt, tue Recht und scheue niemand.« Da bin ich dann oft aufgefahren und habe heftig erwidert, das ist die blödeste Religion, die ich kenne, denn erstens ist es eine Religion, bei der Gott nicht mal vorkommt, und zweitens ist es gar nicht wahr. Dann hat der andere wohl still gelächelt, als wenn er sagen wollte, wahrscheinlich hast du recht, aber so ist es für mich am bequemsten. Und da lässt sich ja dann nichts machen. Aber einmal hat es mir Gott doch geschenkt, dass so ein selbstgerechter Sünder aus einem stolzen Sattel kam. Es ist schon 15 Jahre her, und der Mann, um den es sich dabei handelt, ist längst in der Ewigkeit. So kann man die Geschichte ruhig erzählen, ja, man muss sie erzählen. In einer Zeit, in der Meinungen dauernd verändert werden, in der alle Maßstäbe weggefegt werden, bleibt dieser dumme Satz, ich tue Recht und scheue niemand. Diesen Satz haben schon die Pharisäer zu Kaiser Augustus Zeiten gesagt. Da besuchte ich öfters einen alten Mann in einem Altersheim. Er war ein gottloser, alter, verhärteter Kerl. Und was ich ihm aus der Bibel vorlas, das lief an ihm ab wie Wasser am Marmorstein. Als ich eines Tages wieder in sein Zimmer trete, liegt er im Bett. Oh, sind Sie krank?
Ach, wenn man mal 75 ist, kann man ja ruhig sterben.
Stopp, halt, das ist nicht richtig. Ob man ruhig sterben kann, das hängt nicht vom Alter ab. Ich habe einen 14-jährigen Jungen im Frieden mit Gott sterben sehen und ich habe einen alten Sünder verzweifelt in seinen Sünden dahinfahren sehen. Nein, vom Alter hängt das nicht ab. Das hängt vom Frieden mit Gott ab.
Frieden mit Gott? Ja, den habe ich. Ich habe nichts gegen Gott. Mein Wahlspruch war, tue Recht und scheue niemand. Und danach habe ich gelebt, ein ganzes Leben. Ich habe niemanden bestohlen, habe niemandem Unrecht getan. Ich habe nie Streit gehabt in meinem Haus. Ich war immer kameradschaftlich gegen meine Arbeitskollegen. Nie habe ich ihnen irgendetwas...
Und während er nun all seine guten Taten aufzählte, kratzte er mit beiden Händen auf der Bettdecke. Es ist, als wenn er all seine Vorzüge und guten Taten auf ein Häuflein zusammenscharren und vor Gott hinlegen wolle. Immer noch zählt er auf, während seine Hände das unsichtbare Häuflein hübsch säuberlich zusammenscharren. Endlich ist er fertig. Da sage ich, »Lieber Mann, da kann ich Ihnen ja nur gratulieren, dass Sie so prächtig und großartig vor das Angesicht des lebendigen Gottes gehen können. Ich bin zwar nur halb so alt wie Sie, aber so großartig stehe ich leider nicht da.« Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann muss ich oft sehr traurig werden, wie oft ich versagt habe. Wie oft habe ich Gottes Gebote übertreten. Wie oft bin ich Liebe schuldig geblieben. Wie oft habe ich mit meinen Launen meine Umgebung gequält. Oh, da ist viel, viel Schuld. Und sehen Sie, darum bin ich froh, dass ich einen Heiland habe, der am Kreuz für mich gestorben ist und der mich verlorenen Menschen mit Gott versöhnt hat. Ja, dieser Heiland ist meine ganze Hoffnung.
Ja, wenn ich mir die Sache so genau überlege, dann ist in meinem Leben ja auch nicht alles so gewesen, wie es sein soll.
Aha, was soll denn das heißen? Eben haben Sie doch noch so großartig getan, wie Sie vor Gott bestehen könnten und wie Ihr Leben hoch in Ordnung sei.
Ja, wenn man sein Leben mal so richtig ansieht.
Ja, lieber Vater, da packen Sie mal aus und machen Sie Ihr Gewissen frei.
Ja, ich glaube, das sollte ich wirklich mal tun.
Und dann kam eine Beichte. Was da gesprochen wurde, hat nur Gott hören dürfen. Aber als der Alte zu Ende war, da stand ein riesiger Berg von Schuld und Sünde da, vor dem das kleine Hügelchen auf der Bettdecke ganz und gar verschwand. Ich war erschüttert. Lieber Mann, sagte ich, mit solch einem Berg von Sünde wollten Sie in die Ewigkeit gehen. So wollten Sie vor den dreimal heiligen Gott treten. Und dann kniete ich an seinem Bett nieder und wir brachten diesen Berg von Schuld vor Gott. Und als wir das getan hatten, durfte ich ihm sagen, nun denken Sie mal an den Herrn Jesus am Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Als ich ging, verließ ich ihn in großer innerer Not und Herzensunruhe. Als ich nach wenigen Tagen wiederkam, fand ich einen völlig verwandelten Mann vor. Nun hatte sein Herz den gefunden, der gekommen ist, in die Welt die Sünder selig zu machen. Und als ein begnadigter und von Gott angenommener und als ein wirklich mit Gott versöhnter, ist er im Jahr darauf friedlich hinübergegangen in die Ewigkeit, die ihm nun eine ewige Heimat ist.
Zu Anfang unserer Sendung brachten wir Antworten auf die Frage, was fällt dir bei dem Wort Sünde ein? In erster Linie ging es in den Antworten um Töten und Umbringen. Hören wir noch einmal eine Antwort von Sabine, die manchmal bei unseren Hörspielen mitarbeitet. Sie sagte auf meine Frage, was fällt dir bei dem Wort Sünde ein, ganz spontan?
Also, ich stelle mir unter Sünde eigentlich mehr einen Zustand vor, nämlich, dass man von Gott entfernt ist, nichts mit Gott zu tun hat und daraus ergeben sich dann diese Sachen. Die schlimmen Sachen, die man dann tut.
Viele Leute meinen, sie wären deswegen von Gott getrennt, weil sie bestimmte Sünden getan haben. Immer wieder kommt es vor, dass mir Jungen und Mädchen schreiben, ich bin nicht auf dem rechten Weg, denn ich streite mich dauernd, ich habe schon öfter gelogen und immer wieder bin ich meinen Eltern ungehorsam. Das Wörtchen denn ist dabei verkehrt, denn sie sind nicht auf dem falschen Weg, dem Weg von Gott weg, wenn sie bestimmte Sünden getan haben, sondern weil sie von vornherein Sünder sind. Jeder, der ganz ehrlich zu sich selber ist, merkt das. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, Kapitel 7, Vers 19,
denn das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich.
Und in unserer letzten Sendung haben wir schon Römer, Kapitel 5, Vers 12 aufgeschlagen. Da steht,
die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt und sie brachte den Tod mit sich. Alle Menschen gerieten unter seine Herrschaft, denn sie haben ohne Ausnahme gesündigt.
Zwei Worte, die uns in unserem Leben bedrängen, haben wir in unseren Arbeitsbogen hineingeschrieben. Es sind die Worte Sünde und Tod. In Römer 3, Vers 23 schreibt Paulus,
vor Gott gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verscherzt, der ihnen zugedacht war.
Alle Menschen sind also von vornherein auf dem verkehrten Weg. Schalten wir noch einmal zurück zu unserem letzten Bibelseminar. Hier hat sich die Sünde im Leben von Adam und Eva gezeigt.
Erstens, zuerst kam der Zweifel an Gottes Wort auf. Sollte Gott gesagt haben?
Und wir kommen manchmal mit der Frage, stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Jesus sagte einmal, das ist die Sünde der Welt, dass sie nicht an mich glauben. Siehe Johannes 16, Vers 9.
Die Sünde zeigt sich also zuerst einmal im Unglauben. Bitte notiere dieses Wort. Erstens, Unglaube. Siehe Johannes 16, Vers 9.
Adam und Eva wussten genau, dass Gott verboten hatte, die Frucht zu nehmen und zu essen. Aber sie wollten selbstständig sein. Im Paradies gab es genug Früchte. Die Frucht an sich war verhältnismäßig wertlos. Es ging darum, ob man Gott bedingungslos als seinen Herrn anerkannte. Es ging um die Einstellung zu Gott.
Adam und Eva wollten frei sein von Gott. Sie lehnten sich bei ihrem Tun gegen Gott auf.
Und so heißt unser zweites Wort. Sünde ist nicht nur Unglaube, ist nicht nur Zweifel an dem, was Gott sagt, sondern Sünde ist ebenso Ungehorsam. Und Ungehorsam ist Auflehnung gegen Gott. Bitte notiere dir das Wort Ungehorsam und überlege einmal, wie oft du schon Gott ungehorsam warst. Satan, der Lügner von Anfang, so nennt ihn der Herr Jesus, flüsterte Eva die Lüge ins Ohr, sie könnte sein wie Gott. Und das blieb hängen. Sie wollte mehr sein als nur Geschöpf. Ja, sie wollte gottlos sein und selber herrlich dastehen. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus im Kapitel 1, die Verse 20 bis 21,
obwohl sie Gott kannten, gaben sie ihm nicht die Ehre, die ihm zusteht, und dankten ihm nicht. Und so kam es, dass ihre Gedanken in die Irre gingen, und in ihren Herzen wurde es finster. Sünde ist also, Gott nicht als Gott anzuerkennen, um selber herrlich dazustehen. Sünde ist nicht nur Unglaube und Ungehorsam, sondern ebenso Selbstherrlichkeit. Bitte schreibe auch dieses Wort noch hinzu, Selbstherrlichkeit. In dieser Selbstherrlichkeit will der Mensch gottlos sein, also Gottlosigkeit.
Es gibt noch viele Begriffe, die wir in der Bibel für das Wort Sünde finden. Da heißt es
Verderben,
Vergehen,
Unrecht,
Abfall,
Rebellion,
Bosheit,
Übel,
Schuld,
Torheit,
Unreinheit,
Zielverfehlung und so weiter.
Zusammengefasst heißt es in Römer 14, Vers 23, alles, was nicht aus Glauben, das heißt aus der Verbindung mit Gott geschieht, das ist Sünde. Du kannst dich also noch so viel anstrengen, du kannst von dir aus gut sein und viel Gutes tun. Wenn es nur aus eigener Kraft geschieht, wenn Jesus nicht in dir ist und durch dich wirkt, dann ist das sogar Sünde. Denn Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Nur das ist in den Augen Gottes wirklich gut, was er durch uns tun kann. Bevor wir dir einen Weg zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zeigen, müssen wir uns noch einmal über die Sünde und ihre Folgen unterhalten, denn darum geht es heute in unserem kleinen Bibelseminar. Die Bibel berichtet schonungslos von den Männern Gottes. Auch sie sündigten und auch sie erlebten die Befreiung von Sünde. Da war zum Beispiel der König David. Es war ein Mann nach dem Herzen Gottes, so lesen wir es in der Bibel. Aber auch er war ein Mann, der Versuchungen ausgesetzt war wie andere Menschen. Horchen wir einmal einem Gespräch von zweien seiner Diener. Sie sitzen im Hof des Königspalastes.
Hast du Ärger gehabt?
Ich weiß nicht. Mir gefällt die ganze Sache nicht.
Welche Sache? Ich verstehe nichts.
Ja, der König hat Besuch.
Na und? Wer ist es denn überhaupt?
Bathseba ist es, die Frau des Uriah. Ich habe sie selbst geholt und zum König gebracht. Er hat es befohlen. Ich glaube, er will sie zu seiner Frau machen.
Der König hat viele Frauen. Alle Könige haben viele Frauen. Und wenn einer reich ist wie unser König, dann hat er noch mehr. Was willst du? So ist es eben. Aber freilich, ihr Mann Uriah...
Ja, das ist es ja, was mich so ärgert. Uriah ist im Krieg. Als Offizier steht er mit unseren Soldaten vor der Stadt Rabba. Kein bequemes Leben. Aber der König, der macht sich's zu Hause bequem.
Wir haben doch alle einmal das sechste Gebot gelernt. Gilt das eigentlich für einen König nicht? Kann sich ein König alles erlauben?
Das glaube ich nicht. Es ist nicht recht, was der König tut.
Wie hat er Sie überhaupt kennengelernt?
Ja, der König stand am Abend auf der Dachterrasse seines Palastes. Er kann ja von dort die halbe Stadt übersehen. Da fiel ihm Bathseba auf. Sie wusch sich gerade. Naja, und dann hat er mich zu ihr geschickt. Sie sollte zu ihm kommen.
Ist sie denn gleich mitgegangen?
Was sollte sie denn machen? Der König hat es gewünscht. Ihr Mann war nicht da. Der König ist mächtig. Manchmal denke ich, er kommt sich allmächtig vor. Aber allmächtig ist doch bloß Gott.
König David ist es gar nicht recht, dass die schöne Bathseba mit Hauptmann Uriah verheiratet ist. Gerne hätte er sie gehabt, wenn nur Uriah nicht wäre. Ruhelos geht David auf seinem Dach hin und her und überlegt, wie viele Männer fallen in einem Krieg? Warum nicht auch Uriah? König David lässt den Hauptmann Uriah nach Jerusalem kommen und erkundigt sich nach dem Stand der Kämpfe und fragt dann:
Was macht der Feldhauptmann Joab? Habt ihr die Stadt Rabba noch nicht erobert?
Feldherr Joab ist ein tüchtiger Heerführer, aber die Ammoniter sind tapfere Krieger. Die Stadt Rabba ist stark befestigt, wir haben zahlreiche Verluste.
Zahlreiche Verluste.
Und da weiß David, was zu tun ist. Kurz entschlossen schreibt er an Joab einen Brief.
Ich, König David, der Herrscher über das Volk Israel, ich befehle dir, dass du die Stadt Rabba angreifst und stelle den Hauptmann Uriah dorthin, wo am meisten gekämpft wird. Und zieht euch von ihm zurück, damit er getroffen wird und fällt.
Ja, Uriah wird getötet. Und als Bathseba erfährt, dass ihr Mann tot ist, hält sie eine Totenklage. Aber gleich nach der Trauerzeit holt David sie in sein Schloss und heiratet sie in aller Öffentlichkeit. Später ist David in seinen Psalmen 32 und 51 auf diese Zeit eingegangen. Damals aber, so können wir uns vorstellen, hat keiner der Leute im Tempel gemerkt, was in David vorging, wenn er dort zu Gott betete. Aber David wusste ganz genau, dass zwischen ihm und dem heiligen Gott die Sünde war. Der Mord, der Ehebruch, die Heuchelei. Zwischen ihm und Gott war die Schuld. David sagte aus jener Zeit:
Als ich schwieg, verzehrte sich mein Leib, weil es unaufhörlich in mir schrie. Denn bei Tag und Nacht lag schwer auf mir deine Hand. Mein Lebenssaft verdorrte wie durch Sonnenglut. Psalm 32, Vers 3 und 4.
Und wenn er betete, dann erlebte er das, was Jesaja in Kapitel 59 in den Versen 1 bis 2 sagte.
Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, so dass ihr nicht gehört werdet.
Nun gab es für David und es gibt auch für uns verschiedene Fluchtwege, um sich von dieser Last zu befreien. Doch alle Fluchtwege sind Sackgassen. So gibt es zuerst einmal den guten Vorsatz, ich bringe alles wieder in Ordnung. Ich heirate Bathseba in aller Öffentlichkeit und keiner kann mir etwas nachsagen. Schon die Pharisäer meinten, man müsste für jede schlechte Tat 10 gute Taten vollbringen. Sie stellten sich vor, die guten Taten überwiegen dann die schlechten Taten auf ihrer Lebenswaage und dann müsste doch Gott mit ihnen zufrieden sein. Aber das geht nicht. Nehmen wir einmal an, ein sonst ehrlicher Mann würde beim Diebstahl erwischt. Vor dem Richter sagt er ganz empört: »Herr Richter, 30 Jahre lang war ich ein ehrlicher Mensch. Sie können mich doch jetzt nicht für 10 Minuten, in denen ich gestohlen habe, verurteilen.« Der Richter kann nicht nur, er muss auch verurteilen. »Das muss ich dir sagen, deine Schuld bleibt. Du kannst sie nicht gut machen, du bist schuldig.« Eine andere Sackgasse heißt entschuldigen. Es heißt, ich bin ebenso veranlagt, es ist das Erbe meiner Eltern, dass ich immer wieder die gleiche Sünde tue, es ist doch alles Ansichtssache. Jeder macht doch mal heute einen kleinen Seitensprung. Warum soll man denn so genau sein? Doch in den Augen Gottes, darüber müssen wir uns klar sein, ist Lieblosigkeit gleich Mord und unreine Blicke und unsaubere Fantasie gleich Ehebruch und Gedankenlosigkeit beim Geldausgeben stehlen. Heute wird Schuld vorwiegend entschuldigt und erklärt. Die Gesellschaft ist schuld, die Eltern sind schuld. Es ist wie bei einem faulen Zahn, der Nerv wird getötet, aber der Eiterhirt bleibt und verseucht den ganzen Körper. Deine Schuld bleibt, du kannst sie nicht entschuldigen, du bist schuldig. Viele versuchen, ihre Schuld auf einen anderen zu schieben. Das ist ein uraltes Verfahren. Adam sagte, die Frau, die du mir gewählt hast, gab mir von dem Baum. Und Eva sagte, die Schlange betrog mich. Immer ist der andere schuld. Ja, wenn ich bessere Eltern gehabt hätte, aber so konnte doch nichts aus mir werden. Oder, es war ein Befehl von oben, da musste ich doch gehorchen. Oder, die anderen haben mich doch zu dem blöden Streich verführt. Oder, ja, wenn mein Freund mich nicht verlassen hätte, dann wäre ich bestimmt nicht auf die schiefe Bahn gekommen. Aber ich bin ebenso. Gott hat mich ebenso gemacht. Und damit ist letztlich Gott der Schuldige. Aber deine Schuld bleibt. Du kannst sie nicht auf andere abschieben. Du bist schuldig. Die nächste Sackgasse nenne ich Ablenken. Da gibt es so viele, die viele größere Verfehlungen als ich kleiner Sünder habe. Darum habe ich eine solch große Freude, wenn der andere fällt. Darum reden wir so gerne über den anderen und über die Sünde der anderen. Und darum freue ich mich an den Skandalgeschichten in den Illustrierten. Wir brauchen sie, um uns von unserer Schuld abzulenken. Auf dem dunklen Hintergrund der anderen haben wir doch noch eine ganz reine Weste. Jesus Christus aber sagt, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und bist nicht gewahr des Balkens in deinem eigenen Auge, du Heuchler? Deine Schuld bleibt. Ablenken geht nicht. Du bist schuldig. Die letzte Sackgasse nenne ich Verdrängen. Wie mühsam ist das. Keiner darf sehen, wie ich wirklich bin. Ich muss immer so tun, als ob. Und ich habe große Angst, wenn es doch mal rauskommt. Das muss auf jeden Fall verhindert werden. Die Sache bleibt also verborgen. Man sagt, Zeit heilt Wunden, aber das stimmt nicht. Das Unterbewusste ist doch nicht so ein tiefes Loch, wie man meinte. Die Schuld kommt in andere Form zurück. Man wird nervös. Man bekommt Magenbeschwerden, denn Tag und Nacht, so sagte David, lag deine Hand, o Gott, schwer auf mir. Mein Lebenssaft verdorrte wie durch Sonnenglut. Deine Schuld bleibt. Verdrängen geht nicht. Du bist schuldig. Gut machen, entschuldigen, abwälzen, ablenken oder verdrängen sind Sackgassen. Am Ende ist der Tod und das Gericht, das heißt die ewige Trennung von Gott. Nun gibt es einen Weg, der keine Sackgasse ist. Es ist der einzige Weg. Es ist Jesus Christus selber. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er nahm die Schuld auf sich. Es heißt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21,
Gott hat den, der von keiner Schuld, von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21.
Natürlich weißt du das alles. Es geht jetzt darum, dass du deine Schuld bekennst, das heißt offen vor Gott aussprichst. Manchmal ist es notwendig, zu einem Seelsorger zu gehen und doch das auszusprechen, was zwischen dir und Gott liegt. Es heißt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9,
So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
Bekennen heißt laut aussprechen. Die Sünden haben Macht über uns, wenn sie im Dunkeln bleiben, wenn man sie vor dem anderen verbirgt. Das gilt ganz besonders bei festgefahrenem Hass gegenüber einem anderen Menschen oder bei geschlechtlicher Unordnung in deinem Leben oder bei okkulter Belastung. Viele Gotteskinder sind nicht frei für den anderen, weil sie immer noch verborgene Schuld mit sich herumschleppen. Dabei bietet Gott uns das Geschenk der Aussprache an. Bitte benutze es und nimm die Vergebung in Anspruch. Heute will Gott dir vergeben. Darum sprich gleich im Anschluss an diese Sendung mit dem Herrn Jesus, dem lebendigen, auferstandenen Herrn. Er ist bei dir. Er wartet auf dich. Und bitte nimm seine Vergebung an. Er hat gesagt,
wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Und es steht in der Bibel,
das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
Weißt du, was mit deiner Schuld geschieht, wenn sie vergeben ist? Der Prophet Zacharja zeigt es in einem Bild. Er sagte,
sie wird ins Meer geworfen, dahin, wo es am tiefsten ist.
Da heißt es für uns, Fischen verboten. Wem die Schuld vergeben ist, dem ist sie vergeben. Dann brauchen wir nicht mehr daran zu denken. David hatte seine Schuld vor Gott und den Menschen bekannt. Und dann konnte er sagen,
glückselig, wem die Missetat vergeben, die Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Herzen kein Trug ist. Als ich schwieg, verzehrte sich mein Leib, weil es unaufhörlich in mir schrie, denn bei Tag und Nacht lag schwer auf mir deine Hand. Mein Lebenssaft verdorrte wie durch Sonnenglut. Da bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Verschuldungen nicht. Ich sagte, bekennen will ich dem Herrn meine Missetaten. Da hast du mir meine Sündenschuld vergeben. Du bist mir ein Schirm, behütest mich vor Unheil. Du umgibst mich mit Rettungsjubel.
Alles hat er mir erlassen, alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Halleluja, Halleluja.
Heute sprachen wir in unserem kleinen Bibelseminar für Jungen und Mädchen über die Folgen der Sünde und über den Weg von Sünden frei zu werden. Zum Schluss noch eine Bitte. Nimm die Vergebung für dich in Anspruch oder suche einen Menschen, mit dem du sprechen und beten kannst.